Was würden wir eigentlich als ein lohnenswertes Leben bezeichnen? Würden wir vielleicht einen Politiker danach fragen, was ein lohnenswertes Leben ist, dann würde er uns vielleicht antworten, ein Leben in Freiheit und Selbstbestimmung. Ich denke, das könnten wir als Christen auch so sagen, ein Leben in Freiheit, wo ich selber entscheiden kann über mich selbst und in Selbstbestimmung über mein Leben. Das ist sicher ein lohnenswertes Leben. Nicht alle Menschen auf der Welt können in Freiheit leben und über ihr Leben selber bestimmen. Landläufig würde man wahrscheinlich antworten, ein lohnenswertes Leben. Mein Haus, mein Auto, mein Boot und immer noch glücklich verheiratet, gesunde Kinder, erfolgreich im Beruf. Leben ist, wenn alles glatt läuft, die Kinder gesund sind und Einsen und Zweien nach Hause bringen, wenn wir uns mehr oder weniger leisten können, was sich die Nachbarn auch leisten oder was uns in der Werbung versprochen wird. Das ist so gemeinhin das lohnenswerte Leben. Bei der Frage nach dem wahren Leben schielen vielleicht junge Leute, vielleicht auf die Typen, die in den Castingshows auftreten, die bei DSDS erfolgreich sind. Und vielleicht meinen manche, deshalb gibt es wohl so viele, die das anschauen, das wahre Leben ist wie in den Daily Soaps, GZSZ. Jeder hat ja irgendwelche Vorstellungen vom wahren, vom vollen Leben, mit dem er sein eigenes Leben vergleicht, oder? In letzter Zeit rücken aber plötzlich Menschen durch die Nachrichten in unser Blickfeld, die eine unterdrückte Sexualität leben, die auf Ehe, Liebe und Kinder verzichten. Und mir kam unwillkürlich der Gedanke, das kann nicht das wahre Leben sein. Zölibat, Verzicht, totale Einengung. Sie reden von Sublimieren, die Sexualität auf eine höhere geistige Ebene zu heben. Das ist uns eher suspekt, weil eigentlich unbekannt, auch wenn andere Religionen ähnliche Phänomene eben auch kennen und auch zum Beispiel beim Yoga, das auch eine Rolle spielt, Sexualität auf ein höheres Ziel hin auszurichten. Aber das scheint uns nicht für ein erfülltes Leben zu stehen, zumal diese Priester und Bischöfe Schreckliches getan haben. Sie haben sich an Kindern vergangen. Sicher bei weitem nicht alle Priester und deshalb können wir sie alle auch nicht alle unter Generalverdacht stellen. Aber trotzdem, es ist viel Schreckliches passiert. Und viele bringen es in der Verbindung mit der strengen Sexualmoral in der katholischen Kirche. Wie auch immer, die Priester, die zölibatär leben ein Leben des Verzichts. Das kann nicht gut sein, oder? Das kann nicht Gott wohlgefällig sein. Wir lieben mehr oder weniger das volle Leben. Wir hören und lesen es gerne, wenn man uns sagt, dass wir als Christen das Leben genießen dürfen. Und das ist auch so. Gott ist kein Spaßverderber. Aber nun hören Sie sich das an. Ich lese aus Matthäus 16 die folgenden Verse ab Vers 24. Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, wer mir folgen will, muss sich und seine Wünsche aufgeben, sein Kreuz auf sich nehmen und auf meinem Weg hinter mir hergehen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Aber wer sein Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Was hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber zuletzt sein Leben verliert? Womit will er es dann zurückkaufen? Denn der Menschensohn wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln kommen, dann wird er allen vergelten nach ihrem Tun. Ich versichere euch, einige von euch, die jetzt hier stehen werden, noch zu ihren Lebzeiten sehen, wie der Menschensohn seine Herrlichkeit antritt. Aber hat Jesus nicht auch gesagt, ich bin gekommen, um ihnen das Leben zu geben, das Leben im Überfluss? Johannes 10, Vers 10, unser Trauspruch, ich bin gekommen, ihnen das Leben zu geben, das Leben im Überfluss. Und das volle Leben, das Jesus verspricht, ist doch ein Leben des Erfolgs, des Wohlstands und der Gesundheit, oder? Hatte Jesus eigentlich so ein Leben? War er gesund, erfolgreich und beliebt? Auf den ersten Blick ja. Aber dann hören wir Sätze wie, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber das Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegt. Da merken wir, aha, so einfach war das nicht. Jesus hat auch ein Leben von Entbehrung und von Verzicht gelebt in der damaligen Zeit. Oder wir lesen Folgendes in Lukas 4, Vers 28 bis 30. Als die Menschen in der Synagoge das hörten, wurden sie wütend. Sie sprangen auf und trieben Jesus aus der Stadt hinaus bis an den Rand des Berges, auf dem Nazareth liegt. Dort wollten sie ihn hinunterstürzen, aber Jesus ging mitten durch die Menge hindurch und zog weiter. Und so könnte man sicher aus dem Leben noch das eine oder andere herausnehmen und damit sehen, dass das nicht so ein ganz einfaches und erfolgreiches Leben in unseren Augen sein kann. Ihm strömten die Massen zu, weil er Menschen heilte, weil er Wunder tat, aber er hatte auch erbitterte Gegner. Schließlich wurde er gefoltert und ans Kreuz genagelt und tat nichts, um seine Haut zu retten. Er wurde nur etwas über 30 Jahre alt. Eigentlich nicht das Bild von einem erfolgreichen Leben. War deshalb das Leben Jesu nach unseren heutigen Maßstäben erfolgreich? Schauen wir uns ein Beispiel von heute an. Frau Dr. Irmild Behrendt lebt in Berlin, ist die Initiatorin von Weihnachten im Schuhkarton. Und lange Jahre war sie Leiterin der Billy-Graham-Gesellschaft in Deutschland und Chefredakteurin der Zeitschrift Entscheidung. 2004 stürzt sie nachts in ihre Wohnung und ist ab da querschnittgelähmt. Sie schreibt, und ich lese einige Auszüge daraus. Nach der Operation überlegte ich immer fieberhaft, was ich alles nicht mehr tun konnte. Treppen sind jetzt meine Feinde. Holperpflaster und Baumwurzeln, Steigungen und Absenkungen werden zu einer ständigen Kampfansage. Dazu kam ein tiefes Ohnmachtsgefühl. Es gibt nichts mehr, was dir ganz persönlich bleibt. Jeder Brief, den du liest, muss dir einer öffnen. Jedes Fotoalbum, das du anschaust, muss einer für dich aufblättern. Jede Telefonverbindung ein anderer für dich herstellen. Wo immer du unterwegs bist, es muss jemand bei dir sein. Nach der Operation blieben nur noch der Rollstuhl, ein Pflegeteam rund um die Uhr und überall Mauern. Wirklich alles hat sich verändert. Ich kann mir kein Haar aus der Stirn streichen, nicht die Nase putzen, nicht die Tränen aus den Augen wischen. Schon ein kleiner Juckreiz im Kopfbereich löst eine Art elektrischen Schlag aus, der den gesamten Körper zusammenzucken lässt. Ich kann keine Gabel, keinen Löffel halten. Auch ein Glas oder eine Tasse würden mir aus der Hand fallen. Der Strohhalm ist zu einem Teil meines Lebens geworden. Immer begleitet er mich. Und dann schreibt sie weiter von dem, was sie innerlich beschäftigt. Wo war Gott, als ich auf den Boden fiel? Warum hat er nicht auf mich aufgepasst? Es wäre doch eine Kleinigkeit gewesen, seine Hand unter meinen Kopf zu legen und den Sturz zu verhindern. Wie gerne war ich ein Leben lang für ihn unterwegs. Das konnte er doch nicht von einer Sekunde zur anderen einfach beenden. Sie schreibt dann über ihre Dunkelheit, die sie durchgemacht hat und immer wieder auch durchmacht. Aber sie schreibt auch von der Hoffnung, die sie hat. Und zwar in folgender Weise. Immer mehr begriff ich, dass Gott mir nichts weggenommen, sondern nur manches verändert hat. Ging ich früher zu den Menschen, so kommen sie jetzt zu mir. War ich vorher allein verantwortlich für verschiedene Aufgaben, so sind jetzt andere da, die begeistert mit mir planen. Ist Gott Liebe? Bedeutet Liebe etwa Gesundheit, Leistung und Erfolg? Redet sie nicht vielmehr durch Barmherzigkeit, Güte und Mitgefühl? Der allmächtige Gott ist da in seiner unbeschreiblichen Gegenwart und sagt, nur ich weiß, welchen Plan ich für dich habe. Du wirst ihn Schritt für Schritt entdecken. Und gerade dann, wenn du denkst, dass alles aus ist, bin ich bei dir und tröste dich. Und sie schreibt dann, dabei wurde mir immer wieder klar, in meiner Ohnmacht offenbart sich Gottes Macht. Erst wenn ich erkenne, dass ich nichts mehr tun kann und loslasse, fängt er an zu handeln. Loslassen heißt nicht wegwerfen, mein Leben, mich selbst, sondern dem vertrauen, der mich geschaffen hat. Die dunkle Wolke kann noch so schwer sein, sie wird in dem Augenblick leichter, wenn ich meine ganze Traurigkeit Gott in die Hände lege. Da versucht jemand, wie Frau Dr. Emil Behrendt, mit diesem Neuen, was in ihr Leben hineingetreten ist, fertig zu werden und ihren Alltag zu meistern und auch ihren Glauben zu behalten. War für mich sehr beeindruckend, als ich das gelesen habe. Und ich habe mich in dem Zusammenhang mit unserem Text gefragt, was ist das Leben eigentlich? Ist das Leben für Frau Behrendt und unzählige andere behinderte Menschen nicht mehr lebenswert? Ist es noch lohnenswert, für solche Menschen zu leben? Ich glaube, das entscheiden die Betroffenen jeden Tag selbst, ob sie ihr Leben als lohnenswert ansehen. Bei Wycliffe sind seit letztem Jahr Olaf und Vipa W. Kaiser beschäftigt. Sie bereiten sich auf eine Missionsarbeit in Thailand vor. Sie sind beide gehörlos. Wir denken dabei spontan, wie schrecklich, nichts hören können, keine Musik, kein Vogelgezwitscher, keine liebevolle Stimme des Ehepartners hören. Aber wer sie kennenlernt, merkt, wie fröhlich sie sind und wie toll sie ihr Leben meistern. Sie sagen, solange wir mit anderen Gehörlosen zusammen sind, betrachten wir uns nicht als behindert. Vielleicht könnte man ja sogar sagen, wir als Hörende sind behindert, indem wir nicht gebärden können. Sie können nicht sprechen, aber wir können auch nicht gebärden und können uns so nicht mit ihnen verständigen einfach. Also, vielleicht sind wir alle in irgendeiner Weise ein bisschen behindert. Wir merken, die Definition, was ein lebenswertes und lohnenswertes Leben ist, muss man sehr differenziert betrachten. Und wir gehen jetzt nochmal zu dem Text und sehen uns an, was Jesus eigentlich über das Leben sagt und was er eigentlich damit meint. Diese Rede, die ja eher sperrig und etwas schwierig zu verstehen ist, diese Rede ist etwas vorausgegangen. Nämlich ist es vorausgegangen, dass Jesus seinen Leidensweg ans Kreuz den Jüngern angekündigt hat. Und da war Petrus, der sehr entsetzt wäre und sagte dann, Herr, das möge Gott verhüten, Herr, niemals darf dir so etwas zustoßen. Aber Jesus wandte sich von ihm ab und sagte, geh weg hinter mich an deinen Platz, du Satan. Du willst mich von meinem Weg abbringen. Deine Gedanken stammen nicht von Gott, sie sind typisch menschlich. Das ist diesen Versen vorausgegangen, diese Begebenheit mit Petrus. Und wir merken, diese Reaktion des Petrus ist eigentlich typisch menschlich. Ja, so denken wir, nein, das möge dir bloß nicht widerfahren, Herr. Dass du sterben musst, dass du ans Kreuz gehen musst, das ist doch etwas Schreckliches. Das ist doch nicht das Leben, das kann doch nicht Gottes Wille sein. Sowas müssen wir doch unter allen Umständen vermeiden. Und ich denke, das geht jedem von uns so, Leiden eigentlich um jeden Preis zu vermeiden. Bloß nicht leiden müssen. Und deshalb sind die Jünger so entsetzt nach Karfreitag. Ihr Rabbi war gescheitert, er war ans Kreuz gegangen und war gestorben. Ein gutes und ein erfolgreiches, ein gutes Leben ist doch ein erfolgreiches und ein langes Leben. Und Jesus hat kein langes Leben gehabt nach menschlichen Maßstäben. Und wenn wir dann den Vers 24 betrachten, der klingt nicht wie ein Rezept für ein gutes Leben. Eigene Wünsche aufgeben, heißt es da, sagt Jesus. Sein Kreuz auf sich nehmen und Jesus hinterhergehen, ihm nachfolgen. Das klingt doch eher etwas sehr anstrengend, was Jesus hier erwartet. Jesus weiß, dass das für Petrus, für die Jünger und auch für uns heute eher eine Zumutung ist. Und deshalb sagt Jesus in diesen Versen hier, die wir gelesen haben, überlegt, was das Leben wirklich lebenswert macht. Wer sein Leben retten will, sagt Jesus, der wird es verlieren. Und wer es verliert um meinetwillen, der wird es erhalten, der wird es gewinnen. Und in diesen Versen spricht Jesus zunächst einmal von sich selbst. Aber er spricht auch von uns, seinen Nachfolgern, seinen Jüngern. Er spricht von sich selbst, dass er das Leben verlieren wird. Er wird ans Kreuz gehen. Er wird das Leben verlieren, aber es doch auf eine andere Weise gewinnen. Wenn in unseren Augen das wirklich gute Leben aus Wohlstand, Gesundheit und Erfolg besteht und Leid und Verzicht ausgeblendet werden, dann werden wir wahrscheinlich, sagt Jesus, irgendwann scheitern, weil wir nur dieses Leben auf dieser Erde sehen, weil wir das Leben nur sehr begrenzt wahrnehmen. Jesus spricht hier vom wahren Leben, das es zu gewinnen gilt. Und aus dem Zusammenhang mit den kommenden Versen erkennt man, dass er auch vom ewigen Leben spricht, das eine andere Qualität hat. Ganz wörtlich meint Jesus natürlich auch, dass er sein irdisches Leben verlieren wird, dass er wirklich stirbt, aber dass das Leben damit nicht zu Ende ist. Und ewiges Leben meint in der Bibel nicht nur das zukünftige Leben bei Gott. Ewig ist in der Bibel nicht zuallererst ein Zeitbegriff, sondern ein Qualitätsbegriff. Ewig ist ein Qualitätsbegriff. Ewiges Leben ist deshalb zunächst ein Leben mit anderen Qualitätsmerkmalen. Ewiges Leben ist auch nicht etwas, was zukünftig passiert, sondern ewiges Leben ist jetzt und hier. Wenn die Bibel davon spricht, dass Jesus uns ewiges Leben schenkt, dann schenkt er uns dieses ewige Leben jetzt und hier. Das beginnt nicht erst dann, wenn wir einmal in der Ewigkeit sind. Ewiges Leben ist ein Leben mit anderen Qualitätsmerkmalen. Es ist ein Leben in enger Verbindung mit Gott, unserem Schöpfer, mit Jesus, unserem Erlöser und mit dem Heiligen Geist, der uns mit seiner Kraft erfüllt. Dieses Leben mit dem Qualitätssiegel ewig ist ein Leben mit anderen Werten und anderen Zielen. Ich habe einmal versucht, das in Kurzform zusammenzufassen. Was sind das für Werte, die dieses Leben mit dem Qualitätsmerkmal ewig besiegeln? Wir haben nur diese zwei, vielleicht gibt es noch viel mehr dazu, vielleicht fallen euch auch noch andere Dinge dazu ein. Ich habe mal diese beiden Werte genommen, Liebe und Barmherzigkeit. Das sind Werte, die dieses neue Leben, dieses ewige Leben, das Jesus schenkt, dass wir in der Nachfolge Jesu leben, ein Leben der Liebe und Barmherzigkeit. Das heißt, das, was ich tue, wird davon bestimmt, von der Liebe und von der Barmherzigkeit. Und als zweiten Punkt, tiefe Gemeinschaft und Freundschaft. Denn Beziehungen machen das Leben lohnenswert. Und ich möchte heute eigentlich aus diesem Text heraus lernen und uns auch Mut machen, in Beziehungen zu investieren. Das ist ein Lernfeld auch für mich ganz persönlich. Ich bin da kein großes Vorbild, in Beziehungen zu investieren. Meine Frau kann das bestätigen. Aber diese Dinge, Liebe und Barmherzigkeit, tiefe Gemeinschaft und Freundschaft, die machen ein Leben wirklich lohnenswert und die bleiben auch. Und das schreibt Irmild Behrendt auch, was sie erlebt hat in ihrer Krankheitszeit. Was bleibt, sind die guten Freunde, sind die Geschwister, und davon erzählt sie auch sehr viel, die sich um sie gekümmert haben, dass sie nicht alleine war an der Stelle. Und Gott hat uns Menschen geschaffen, dass wir nicht alleine sind, sondern dass wir Menschen um uns haben, mit denen wir Freundschaften haben, die uns Partner sind, die uns zur Hilfe werden. Das heißt, diese neuen Werte sind das ewige Leben wirklich. Leben, das in diese Werte investiert, in Beziehungen hinein. Nicht Gesundheit und materielle Werte stehen im Vordergrund, sondern diese Beziehungen zu anderen Menschen und natürlich auch zu Jesus selbst. Natürlich dürfen wir uns an materiellen Dingen, an Gesundheit und Erfolg freuen und das genießen. Aber wir dürfen bei dem allem nicht dem Trugschluss verfallen, das sei das eigentliche Leben, wie es uns immer wieder in der Werbung vorgegaukelt wird. Und wie die Menschen um uns herum das ja natürlicherweise leben, die keine Christen sind. Für sie ist das Leben eigentlich das gesunde, erfolgreiche Leben im Wohlstand. Das ist das wirkliche Leben. Aber wir dürfen als Christen an der Stelle, denke ich, nicht davon anstecken lassen. Wir dürfen das genießen, das Leben, das, was uns geschenkt ist, aber nicht dem Trugschluss verfallen, das sei das eigentliche Leben. In Vers 26 sagt Jesus hier, was hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber zuletzt sein Leben verliert? Womit will er es dann zurückkaufen? Da macht er es nochmal deutlich, das ist nicht das eigentliche Leben, das Materielle, was man sich kaufen kann, das, was man in dieser Welt erreichen kann. Das kann nicht das ganze Leben sein. Was hat man letzten Endes davon? Man wird es nicht mitnehmen können. Und dann denke ich, dass dieses neue Leben mit dem Prädikat ewig eben auch ein Leben ist mit neuen Zielen. Und als die Ziele habe ich mal drei Dinge hier aufgezählt. Vielleicht fallen euch noch andere ein, die wichtig sind. Ich denke, ein Ziel davon sollte sein, anderen zu dienen, sich nicht um mich selber drehen, meiner Familie zu dienen, anderen Menschen in der Gemeinde und wo auch immer ich hingestellt bin, vielleicht auch im Beruf, anderen zu dienen. Das ist eines der Ziele, die ich denke, die sehr wichtig sind in diesem neuen Leben. Anderen zu dienen und sich nicht um mich selber zu drehen. Und als zweites, dass ich mein Leben darauf ausrichte, Gott zu gefallen. Das ist mein Ziel, Gott zu gefallen. Und als drittes, das ewige Ziel, die Herrlichkeit Gottes zu erreichen. Das sagt Jesus auch hier. Und wir lesen nochmal den Vers 27. Denn der Menschensohn wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln kommen, dann wird er allen vergelten nach ihrem Tun. Es gibt also eine Ewigkeit, Jesus weist darauf hin und da beginnt die Herrlichkeit Gottes. Und das ist mein Ziel und ich hoffe auch ihr Ziel, dass wir einmal da ankommen, bei ihm in der Herrlichkeit ankommen. Jesus wird wiederkommen und auf uns wartet die Herrlichkeit Gottes. Zum Schluss. Mit dieser Predigt ist längst nicht alles gesagt, was zu einem lohnenswerten Leben gehört und was darüber zu sagen wäre. Aber vielleicht kann das heute Morgen eine Anregung sein, für Sie, für dich, weiter darüber nachzudenken und auch mit anderen darüber ins Gespräch zu kommen. Hat mein Leben wirklich dieses Qualitätssiegel ewig? Investiere ich genug in Beziehungen zu anderen Menschen? Ist das, was mir wichtig ist? Und dass wir überlegen, was muss eigentlich passieren, dass ich eines Tages auf mein Leben zurückblicke und sagen kann, ich hatte ein lohnenswertes, gelungenes Leben. Längst nicht alles ist glatt gelaufen, bei weitem nicht nur Schönes erlebt, aber es hat sich gelohnt, wegen Jesus, wegen der Menschen, die er in mein Leben gestellt hat und wegen dem, was Gott mir gelingen ließ. Ich wünsche mir und wünsche Ihnen, dass Sie einmal so auf Ihr Leben auch zurückblicken können, zu sagen kann, ja, es hat sich gelohnt. Gott hat mir viel Gutes erwiesen, auch wenn nicht alles glatt gelaufen ist. Und vielleicht können wir das nachher so ein bisschen als Frage beim Kaffeetrinken mitnehmen, den es ja nachher noch gibt, dass man sich unterhalten kann und frage, meinst du, dein Leben hat sich bisher gelohnt? Ist das ein lohnenswertes Leben? Das ist vielleicht eine tiefergehende Frage, aber vielleicht kommt der ein oder andere hinterher beim Kaffeetrinken auch mal so ins Gespräch miteinander. Das wünsche ich uns und ich hoffe, Sie nehmen die Anregung gut mit und von dem, was Jesus uns hier gesagt hat, bleibt auch in uns für die neue Woche etwas hängen. Und für mich war es und ist es klar, weil meine Frau hat mich heute beim Frühstück gefragt, hast du dann auch etwas, was für die nächste Woche dann gilt in der Predigt? Und dann habe ich mir das nochmal überlegt. Ich glaube, das ist etwas für die nächste Woche, zu sagen, ich investiere in Beziehungen. Ich möchte in Beziehungen investieren. Und weil ich weiß, das ist wesentlich, gehört das zum Leben dazu, zum Leben, das Ewigkeitscharakter hat. Amen. Ich bete noch. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns das Leben in der Fülle anbietest. Und Herr, korrigiere du uns, wenn wir Vorstellungen vom Leben haben, die nicht mit dem übereinstimmen, was du eigentlich unter Leben verstehst. Ich danke dir, dass du unser Leben wirklich erfüllen willst in jeder Beziehung. Auch wenn Krankheiten, wenn Leiden und Verzicht dazu gehören, dass das trotzdem ein lohnenswertes Leben sein kann. Danke, dass du hier bist und dass du mit uns gehst in die nächste Woche hinein. Und ich bitte dich, begleite du einen jeden in das, was ihn betrifft und was ihm schwer wird vielleicht in der nächsten Woche oder über was er sich freuen kann. Geh du mit einem jeden von uns und leite du uns und lass uns fröhlich sein in deiner Nachfolge. Amen.